Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, liebe Gäste, ich freue mich wirklich, heute wieder bei euch zu sein. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier in Neumarkt sein kann. Ich fühle mich hier sehr wohl. Und ich freue mich auch, neue Gesichter zu sehen, dass die Gemeinde gewachsen ist. Möge Gott euch segnen und vor allem die beiden Täuflinge. Möge Jesus diese Entscheidung, die ihr getroffen habt, festmachen in eurem Leben und dass ihr sie jeden Tag wieder aufs Neue trefft. Und ich freue mich auch, dieses lebendige Wort mit euch teilen zu dürfen und euch das Wort Gottes weitergeben zu dürfen. Die Predigt, die ich heute mitgebracht habe, passt sehr gut zu der Lektion. Und möge Gott euer Herz für sein Wort öffnen und euch durch dieses Wort verändern und euch näher zu sich ziehen. In der heutigen Predigt geht es um einen besonderen Mann, um einen besonderen Mann des Glaubens. Jemand, der in Gottes Wort als Vater der Gläubigen bezeichnet wird und als ein Freund Gottes. Und ich bin mir sicher, dass die meisten von euch schon wissen, um wen es geht. Es geht um Abraham. Im Buch Patriarchen und Propheten auf Seite 126 lesen wir über Abraham: Gott hatte Abraham zum Vater der Gläubigen berufen. Sein Leben sollte für spätere Geschlechter beispielgebend sein. Sein Leben sollte für spätere Geschlechter, also auch für uns, beispielgebend sein. Wir haben das Leben von Abraham im Hauskreis über mehrere Wochen studiert. Und ich kann euch sagen, es war ein großer Segen. Ich habe viel gelernt und auch die anderen. Und deswegen freut es mich, dass daraus eine Predigt auch entstanden ist. Und ich möchte mich mit euch heute auf den Anfang der Geschichte von Abraham konzentrieren. Auf den Anfang. Weiß jemand denn, was die erste erwähnte Glaubenstat von Abraham in der Bibel ist? Ich denke, das wisst ihr. Was ist denn die erste erwähnte Glaubenstat? Genau. Es ist der Auszug aus seinem Vaterland. Und ich möchte euch einladen, mit mir Gottes Wort aufzuschlagen. 1. Mose, Kapitel 11. Dort kommt nämlich Abraham das erste Mal vor. 1. Mose, Kapitel 11. In Vers 27. Dort wird Abraham das erste Mal in der Bibel erwähnt. Und zu diesem Zeitpunkt hieß er noch Abram. Gott hat seinen Namen dann später verändert. Und der Einfachheit halber werde ich ihn meistens Abraham jetzt schon nennen. Vers 27 und Vers 28. Dort heißt es: Dies ist das Geschlecht Terachs. Terach zeugte Abram, Nahor und Haran. Und Haran zeugte Lot. Haran aber starb vor seinem Vater Terach in seinem Vaterland zu Ur in Chaldea. Ur war natürlich nicht nur das Vaterland von Abrahams Bruder Haran, sondern natürlich auch Abrahams Vaterland. Und Ur lag in Chaldea. Es war babylonisches Gebiet. Und Babylon war damals wie das Zentrum der Welt. Also Abraham ist ganz interessant, er ist in Babylon aufgewachsen, mitten in der Welt. Und trifft es nicht auf jeden von uns in gewisser Weise zu? Lasst uns weiterlesen, die Verse 31 und 32. Da nahm Terach seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran, und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abram, und führte sie aus Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu ziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Und Terach wurde 205 Jahre alt und starb in Haran. Hier erfahren wir von Abrams Familie und ihrem Auszug aus Ur. Aber warum sind sie eigentlich ausgezogen aus Ur? Wenn man den Text so liest, könnte man vermuten, dass Abrahams Vater Terach auf diesen Gedanken kam, auszuziehen und seine ganze Familie mitgenommen hat, samt Abraham, und dass sie ausgezogen sind. Das ist aber nicht der Grund. Der Grund für diesen Auszug, den finden wir im Neuen Testament. Apostelgeschichte 7. Apostelgeschichte 7 und dort die Verse 2 bis 4. Dort heißt es: Er aber sprach, es geht um Stephanus: Liebe Brüder und Väter, hört zu, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, das ist die Gegend Babylon, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm: Geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen will. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und als sein Vater gestorben war, brachte Gott ihn von dort herüber in dies Land, in dem ihr nun wohnt. Der Grund für den Auszug von Abraham und seiner Familie war, dass Gott Abraham gerufen hat. Und seine Familie hat sich entschlossen, mitzuziehen. Deswegen sind sie ausgezogen. Was war denn das Ziel ihrer Reise? Das Ziel ihrer Reise war das gelobte Land Kanaan. Zurück zu 1. Mose 11. Das Ziel war Kanaan. Wer von euch hat aufgepasst? Sind sie denn dorthin gekommen? Nein. Sie sind nur bis Haran gekommen. Und ich möchte euch jetzt mal kurz eine Karte zeigen. Die habe ich hinten aus meiner Studienbibel abfotografiert, damit man das auch ein bisschen besser nachvollziehen kann, was da geschehen ist. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das ist jetzt vielleicht nicht so groß, aber ich zeige euch das jetzt mal, wo sie losgezogen sind. Hier liegt Ur, hier unten. Und in dieser Karte ist an diesem roten Weg der Weg Abrahams samt Familie aufgezeichnet. Und hier, das Blaue hier im Norden, ist Kanaan. Hier war das Ziel. Von hier los, also war ein weiter Weg. Aber bis wohin sind sie gekommen? Bis Haran. Also sie sind quasi auf halbem Wege stehen geblieben und sind dort sesshaft geworden. Interessanter Punkt. Ich gehe nochmal später kurz darauf ein. Also auf halbem Wege stehen geblieben. Wie hat Gott nun darauf reagiert? Aus Gnade hat er Abraham noch einmal gerufen. Und Gott hat seinen Plan natürlich nicht aufgegeben zum Besten von Abraham. Und diese Gnade hat er auch mit uns. Auch wenn wir stehen bleiben, Gott ruft uns noch einmal, weil er uns segnen möchte. Und jetzt gehen wir ins Kapitel 12. 1. Mose, Kapitel 12. Und dort die Verse 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wer von euch aufgepasst hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass dieser zweite Ruf von Gott an Abraham dem ersten Ruf sehr ähnlich ist. Aber er ist nicht identisch. In Apostelgeschichte 7, beim ersten Ruf, sagt Gott zu Abraham: Geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen will. Und jetzt pass gut auf, der zweite Ruf von Gott an Abraham. 1. Mose 12. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Beim zweiten Ruf erwähnt Gott explizit das Haus seines Vaters, welches er verlassen soll. Und hier gibt uns Gottes Wort einen Hinweis, dass vielleicht mit Abrahams Verwandtschaft und auch speziell mit seinem Vaterhaus etwas nicht ganz stimmte. Und der Grund, warum Gott dies gesagt hat, finden wir auch im Alten Testament an einer anderen Stelle. Wer mit mir lesen möchte, im Buch Josua, Kapitel 24. Und dort die Verse 1 bis 3. Josua 24, die Verse 1 bis 3. Dort heißt es: Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem und berief die Ältesten von Israel, seine Obersten, Richter und Amtleute. Und als sie vor Gott getreten waren, sprach er zum ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels. Und jetzt kommt's: Eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstroms. Terach, Abrahams und Nahors Vater, und dienten anderen Göttern. Da nahm ich euren Vater Abraham von Seiten, von jenseits des Stroms und ließ ihn umherziehen im ganzen Land Kanaan und mehrte sein Geschlecht und gab ihm Isaak. Also in Abrahams Vaterland, in Babylon, herrschte Götzendienst. Das ist jetzt nichts Neues für uns. Aber nicht nur in seinem Vaterland herrschte Götzendienst, sondern auch in seiner Verwandtschaft und auch in seinem eigenen Vaterhaus. Sein Vater Terach und viele seiner Verwandten waren Götzendiener. Also Abraham war inmitten von heidnischem Glauben, von heidnischem Aberglauben aufgewachsen. Abraham hatte ja sehr gläubige Vorfahren mit Noah und Sem. Und diese gläubigen Vorfahren, sie hielten den wahren Glauben an den wahren Gott hoch. Doch dieser wahre Glaube, er drohte auszusterben durch die Ausbreitung der Abgötterei. Noah starb kurz bevor Abraham geboren wurde. Und damit dieser wahre Glaube, damit dieser Glaube an diesen wahren Gott nicht ausstirbt, hat Gott Abraham berufen, indem er einen treuen Knecht sah. Und er wollte Abraham zu einem reinen Glauben erziehen. Und damit es möglich ist, damit Gott ihn erziehen konnte zu einem wahren und reinen Glauben, sollte Abraham die negativen Einflüsse in seiner Familie und in seiner Verwandtschaft verlassen. Und genau aus diesem Grund hatte Gott auch sein Volk im Alten Testament so weit wie möglich von den Heiden abgesondert, damit er sie erziehen konnte zu einem wahren Glauben. Und dieser Zwischenstopp in Haran, ich bin überzeugt, der lag daran, dass seine Familie mitgezogen ist, die nicht nur an den Götzen gehangen haben, sondern auch an ihrem Vaterland. Sie wollten nicht weitergehen. War es denn eine Kleinigkeit, was Abraham hier tun sollte? War es denn eine Kleinigkeit, dass Abraham sein Vaterland verlassen sollte und seine Verwandtschaft? War denn diese erste Glaubensprüfung, die Gott erwähnt in seinem Wort von dem Vater der Gläubigen, war es eine kleine Glaubensprüfung? Nein, ganz und gar nicht. Er sollte alles verlassen, was er gekannt hat. Seine ganze Verwandtschaft sollte er zurücklassen. Und er sollte nicht nur weggehen, er wusste nicht einmal wohin. Im 11. Kapitel des Hebräerbriefes, in Vers 8, da lesen wir: Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Die Bibel verrät uns in 1. Mose 11, 12, wo es hingeht, wo das Ziel liegt. Aber Abraham hat es zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst. Er ist tatsächlich ausgezogen, ohne zu wissen, wo es hingeht. Gott hatte ihm nämlich nur zweimal gesagt, in ein Land, das ich dir zeigen will. Er sollte alles abbrechen und voll und ganz auf Gott vertrauen. Ich kann ein bisschen nachvollziehen, wie es für Abraham gewesen sein muss. Denn es gab einen Punkt in meinem Leben, es machen viele Menschen mit, vor allem viele Jugendliche, die ihre Zelte daheim abbrechen sollen und woanders ihre Zelte neu aufbauen sollen. Nämlich, wenn man studiert. Ich habe in Bayreuth studiert. Das ist nicht weit weg von Nürnberg. Das sind 80 Kilometer. Aber ich kann euch sagen, mir ist es so schwer gefallen, damals meine Freunde, meine Familie zurückzulassen, meine bekannte Umgebung und nach Bayreuth zu ziehen. 80 Kilometer. Und mir hat das Herz geblutet. Ich weiß noch am Anfang, wie ich gelitten habe, bis ich mich dort eingelebt habe. Ich war ein kleines Muttersöhnchen, muss ich dazu sagen. Anderen fällt es sicherlich leichter als mir. Aber ich bin jedes Wochenende zurück nach Hause. Das gab es bei Abraham nicht. Da gab es kein Du kannst zurückgehen. Es gab Geh und er ist nicht mehr zurück. Was ganz anderes. Deswegen kann ich nachvollziehen, wie schwierig das gewesen sein muss. Also gleich diese erste erwähnte Glaubensprüfung war eine große Glaubensprüfung. Und bei diesem zweiten Ruf Gottes an Abraham, den wir in 1. Mose 12 finden, da finden wir nicht nur diesen zusätzlichen Aufruf, dass er sein Vaterland, sein Vaterhaus verlassen soll, sondern Gott verheißt Abraham auch reichen Segen. Und diesen Segen wollen wir uns mal anschauen. In Vers 2, 1. Mose 12. Dort sagt Gott zu Abraham, ich will dich segnen. Und diese Aussage Gottes finde ich so schön. Gott sagt, ich will. Abraham muss Gott nicht erst überzeugen, dass er gesegnet wird, sondern Gott will segnen. Das ist der Charakter der Liebe. Er will Gutes tun und er will glücklich machen. Wie sah dieser Segen denn aus, den Abraham bekommen sollte? Was versprach Gott denn Abraham, wenn er gehorcht und auszieht? Gott versprach Abraham, aus ihm ein großes Volk zu machen. Und zur damaligen Zeit war die Verheißung zahlreiche Nachkommenschaft, sie war besonders kostbar. Und nicht nur seine Nachkommenschaft sollte groß werden, sondern erstaunlicherweise auch sein Name. Ich komme darauf nochmal zurück. Und in Vers 3 sagt Gott, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dieser Verheißung liegt Gottes Versprechen, auf sein Kind Abraham aufzupassen. Er sagt quasi, jeder, der mit dir ist, Abraham, mit dem werde auch ich sein. Aber jeder, der gegen dich ist, gegen den werde ich sein. Wenn jemand dir Böses will, der bekommt es mit mir zu tun. Und zum Abschluss verheißt Gott Abraham, dass in ihm alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden sollen. Was meint denn Gott damit? In dir sollen alle Geschlechter gesegnet werden auf Erden. Das finden wir im Galaterbrief. In Galater 3, wir haben ja heute Teile daraus gelesen, da stellt Paulus Gesetzes- und Glaubensgerechtigkeit gegenüber. Und er erklärt, dass niemand durch Werke des Gesetzes gerecht werden kann, sondern dass der Gerechte aus Glauben leben wird. Und als Bestätigung dafür, dass der Gerechte aus Glauben leben wird, verweist Paulus in Galater 3 auf Abraham, der aufgrund seines Glaubens von Gott gerecht gesprochen wurde. Und Paulus greift diese Verheißung Gottes an Abraham, hier in 1. Mose 12. Diese Verheißung, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Er greift sie auf und er erklärt, dass jeder, der glaubt, ein Kind Abrahams ist. Und wie sein Glaubensvater Abraham von Gott gerecht gesprochen wird, aufgrund des Glaubens. Und zudem wird der Gläubige an demselben Segen Anteil bekommen. Paulus sagt, dass wir an demselben Segen Abrahams Anteil bekommen werden, aufgrund des Glaubens. Und Paulus sagt uns auch, durch wen wir diesen Segen bekommen werden. Durch wen? Durch Jesus Christus. Also in dieser Verheißung, die Gott Abraham mitgibt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden, steckt das Evangelium durch Jesus Christus, dass jeder, der glaubt, durch Jesus Christus gerecht gesprochen wird. Aus Abrahams Same soll der Erlöser der Welt kommen, Jesus Christus. Welch große Verheißungen hat Gott seinem Kind Abraham gegeben. Aber Abraham sollte nicht nur Segen erhalten, er sollte auch ein Segen sein für andere. Wie hat Abraham denn auf diesen Ruf reagiert? Wir haben es ja schon im Hebräerbrief gelesen, dass er gehorcht hat. Aber lasst uns mal Vers 4 anschauen. 1. Mose 12, Vers 4. Und dort nur den Anfang, den ersten Teil. Dort heißt es, da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Beachtet, hier steht nicht, da überlegte Abraham erst einige Tage. Da diskutierte Abraham erst einige Tage mit Gott und betete dafür, ob er das tun soll, weil er nicht weiß, wo es hingeht, weil er nicht weiß, was ihn erwartet. Nichts davon steht in der Bibel. Das heißt ganz einfach nur, da zog Abraham aus, wie der Herr ihm gesagt hatte. Auch wenn Abraham, wie ich glaube, all die Tiefen dieser Verheißungen noch nicht voll und ganz verstanden hat, er hat Gott vertraut und er hat Gott geglaubt. Und er ist ohne Zögern, ohne Hadern in ein Land gezogen, das er nicht kennt. Im ersten Vers von Hebräer 11, wo es um die großen Glaubensmänner geht, im Alten Testament, da heißt es, oder wird uns gesagt, was Glaube bedeutet. Dort heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und diese Definition finden wir genau bei Abraham. Genau diesen Glauben hatte Abraham gehabt. Und so kann er auch als Vater der Gläubigen bezeichnet werden. Ich möchte euch noch was vorlesen aus dem schönen Buch Patriarchen und Propheten. Und ich kann es euch nur empfehlen, diese Geschichte dort mal nachzulesen. Dort heißt es, Abrahams widerspruchsloser Gehorsam gehört zu den auffallendsten Glaubenszeugnissen in der ganzen Bibel. Sein widerspruchsloser Gehorsam gehört zu den auffallendsten Glaubenszeugnissen in der ganzen Bibel. Und noch ein Absatz. Es war keine leichte Prüfung, die Gott Abraham auferlegte. Kein geringes Opfer, das er von ihm forderte. Starke Bande fesselten ihn an Heimat und Verwandte. Aber er zögerte nicht und folgte dem Ruf. Er stellte auch keine Fragen über das Land der Verheißung, ob der Boden fruchtbar und das Klima gesund sei, ob es landschaftlich schön läge und Möglichkeiten böte, reich zu werden. Gott hatte gesprochen und sein Diener gehorchte. Und dieser Satz, der jetzt kommt, der letzte Satz aus diesem Absatz, den finde ich so wunderschön. Für ihn, für Abraham, war der liebste Ort auf Erden der, wo Gott ihn haben wollte. Für ihn war der liebste Ort auf Erden der, wo Gott ihn haben wollte. Ich wünschte, ich hätte solch einen Glauben wie Abraham. Wie wir in der Bibel erkennen können, hält Gott jedes einzelne Versprechen, das er Abraham gegeben hat. Gott ist treu und er hält zu 100% immer, was er verspricht. Und auf eins dieser Versprechen möchte ich ein wenig näher eingehen. Auf ein Versprechen, das mich am Anfang verblüfft hat. Nämlich auf das Versprechen, dass Gott Abrahams Name groß machen will. Ich finde es eine wirklich erstaunliche Aussage. Gott sagt nämlich nicht, ich will meinen Namen groß machen. Folge mir und mein Name soll groß werden. Er sagt, folge mir und ich will deinen Namen groß machen. Eine sehr erstaunliche Aussage. Der Name eines Menschen soll groß gemacht werden. Kommt euch das bekannt vor? Dass der Name eines Menschen oder der Name von Menschen groß gemacht werden soll? Wo haben wir denn angefangen zu lesen? In 1. Mose 11. Am Ende von 1. Mose 11. Weiß jemand, was am Anfang von 1. Mose 11 steht? Der Turmbau zu Babel. Und dort waren Menschen, die gegen Gott rebelliert haben. Die wollten ihren Namen groß machen, indem sie einen Turm zu Babel bauten. Sie wollten nicht Gott die Ehre geben, sondern sich selbst. Und das Interessante ist, Babel lag genau dort, wo auch Ur lag, in Babylon. Also dieser Wunsch kam genau dort her, wo Abraham herkam. Dieser Wunsch, seinen Namen groß zu machen. Und es waren nicht nur zwei, drei Leute, das war diese ganze Gegend dort. Einen großen Namen machen. Was ist aber der entscheidende Unterschied zwischen den Turmbauern zu Babel und zwischen Abraham? Die Turmbauer zu Babel wollten sich selbst einen Namen machen. Mit Menschenwerk. Sie dachten egoistisch. Bei Abraham hingegen wollte Gott seinen Namen groß machen. Und nicht mit Menschenwerk, sondern mit Gottes Werk. Das war der entscheidende Unterschied. Und was ich so schön finde, wie viele Menschen kennen denn heute noch die Turmbauer zu Babel? So gut wie niemand mehr, wenn es überhaupt jemanden gibt. In der Bibel wird nämlich kein Name ernannt, der da mitgebaut hat. Wahrscheinlich war Nimrod einer davon, aber es wird kein Name erwähnt. So gut wie niemand mehr kennt diese Namen, obwohl sie sich selbst doch einen Namen machen wollten. Aber wie viele Menschen kennen heute noch Abraham? Jeder gläubige Jude, jeder gläubige Moslem, jeder gläubige Christ kennt heute noch Abraham. Und ich bin überzeugt, auch viele Ungläubige. Oder auch viele Gläubige anderer Religionen kennen heute noch Abraham. Also viele 100 Millionen von Menschen, vielleicht sogar Milliarden, kennen heute mehrere tausend Jahre, nachdem Abraham gestorben ist, noch seinen Namen. Gott hat dem ganzen Universum gezeigt, wie der Name eines Menschen groß gemacht wird. indem man auf ihn vertraut und sich von ihm führen und leiten lässt. Wenn wir uns selbst einen Namen machen wollen, dann werden unsere egoistischen Pläne in der Regel scheitern. Aber wenn Gott uns einen Namen machen möchte, und ich sage euch jetzt schon, Gott will es mit jedem von uns tun, dann wird dies auch gelingen, wenn wir ihn lassen. Auch heute noch gibt es viele babylonische Turmbauer in dieser Welt. Und leider auch in der Gemeinde, die ihren eigenen Namen groß machen wollen, die egoistische Wege gehen, um sich selbst zu verherrlichen. Doch dieser egoistische Weg führt nicht zum Segen, sondern er führt zum Fluch. Dieser egoistische Weg führt nicht zum ewigen Leben, er führt zum ewigen Tod. Im Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner in Lukas 18, ich lese es euch vor, sagt Jesus uns deutlich: Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Abraham hat in seinem Leben nicht alles richtig gemacht. Doch er hat sich immer wieder erniedrigt und gedemütigt unter den Willen Gottes. Und daher konnte Gott ihn auch zu seinem Besten führen und seinen Namen groß machen. Um hoch hinaus zu kommen in den Himmel, müssen wir tief hinunter auf unsere Knie vor das Kreuz Jesu. Wenn dein Name in Ewigkeit bestehen soll, dann steige von dem Thron deines Lebens hinunter und lass den König aller Könige auf diesen Thron. Nur durch ihn, der auch für dich in die tiefsten Tiefen gegangen ist, der sich mehr erniedrigt hat, als das wir jemals können, nur durch ihn wirst du bis in den Himmel erhöht werden. Alle Geschichtsbücher dieser Welt mit all den berühmten Namen von Menschen, die werden vernichtet werden eines Tages. Aber wenn dein Name im himmlischen Buch steht, im Buch des Lebens, dann wird dein Name beziehungsweise du selbst in Ewigkeit bleiben. Nur wenn du in diesem Buch stehst. Zum Schluss möchte ich noch ein paar weitere erstaunliche Parallelen zwischen Abraham und uns betrachten. In Offenbarung 18,4, Vers 4, ich denke, ihr kennt ihn alle, dort ruft Gott zu seinem Volk zu. Und dort heißt es: Geht hinaus aus ihr, aus Babylon, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Dieser Vers bezieht sich vor allem auf Gottes Ruf in der Endzeit, die abgefallenen Kirchen zu verlassen. Doch ich denke, er gilt auch für unser ganz persönliches Babylon. Babylon bedeutet nämlich Verwirrung. Und Gott möchte jeden von uns aus seinem persönlichen Babylon herausrufen, aus den Verwirrungen seines Lebens, aus dem Götzendienst herausrufen. Wie bei Abraham, so auch bei uns. Und wohin möchte er uns führen? Wie Abraham möchte Gott auch uns ins verheißene Land Kanaan führen, ins himmlische Kanaan. Und auf diesem Weg sollen wir auch nicht stehen bleiben. Wir sollen diesen Weg zu Ende gehen. Die Welt ist nichts wert. Nichts. Im Vergleich zu dem, was Gott uns schenken möchte. Jeder Platz auf dieser Erde, wo wir uns niederlassen können, ist nichts wert im Vergleich zum himmlischen Kanaan. Und falls wir dieses Ziel einmal aus den Augen verlieren, ruft Gott uns noch einmal, so wie bei Abraham. Gott kann uns aber nur ins himmlische Kanaan führen, wenn wir auch aus Babylon hinausgehen. Abraham wurde nicht an Ketten hinausgezogen, er ging freiwillig. Und wenn wir auf diesen liebevollen Gnadenruf Gottes heraus aus Babylon nicht hören, so spielen wir mit unserem ewigen Leben. Zu Beginn hatte ich ja erwähnt, dass Abraham einen neuen Namen von Gott bekommen hat. Von Abraham hin zu Abraham. Und der Name in der Bibel steht auch für den Charakter. Nicht nur Abrahams buchstäblicher Name sollte groß gemacht werden, sondern vor allem sein Charakter. Er sollte verändert werden. Er sollte erzogen werden, geheiligt werden, zubereitet werden für das himmlische Kanaan. Und das Interessante ist, nicht der Name Abrahams aus Babylon, also Abraham, hat Bestand bis heute, sondern Abrahams neuer Name, der Name aus Kanaan, hat Bestand bis heute. Und ich sehe da eine schöne Parallele zu uns. Wisst ihr, dass jeder Gläubige von Gott einen neuen Namen bekommen wird? Das finden wir in der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 17. Mit unserem alten babylonischen Namen, mit unserem babylonischen Charakter, ist für uns im himmlischen Kanaan kein Platz. Wenn wir unseren babylonischen Namen, unseren babylonischen Charakter von Gott nicht verändern lassen, dann kann Gott uns auch nicht ins himmlische Kanaan führen. Wie bei Abraham muss unser Name, unser Charakter von Gott verändert werden. Und so wie Abraham auf diesem Weg nach Kanaan nicht alleine war, und Gott ihm versprochen hat, ich bin bei dir, so ist es auch bei uns. Jesus hat jedem seiner Kinder, jedem seiner Nachfolger versprochen, ich bin bei dir, bis ans Ende der Welt. Und Paulus sagt in Römer 8, Vers 31, ein sehr bekannter Vers, ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Und wenn wir Gottes Ruf heraus aus Babylon folgen, dann wird es genauso wie bei Abraham nicht ohne Segen bleiben. Ein sehr schöner Vers steht in, oder eine sehr schöne Verheißung, steht in Jeremia 17, Vers 7. Dort sagt Gott, Jeremia 17, Vers 7, ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle, dort sagt Gott, ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt und mir ganz vertraut. Was für eine wunderschöne Verheißung. Das, was Gott zu Abraham gesagt hat, das gilt auch für uns. Ich will dich segnen. Mein Kind, ich liebe dich. Folge mir. Ich will dich segnen. Ich will dich glücklich machen. Ich will dich bei mir haben in Ewigkeit. Und wie Abraham ein Segen sein sollte für andere, so sollen auch wir ein Segen sein für andere. So wie Jesus gesagt hat, wir sollen ein Licht sein in dieser Welt. Das Salz der Erde, einen Unterschied ausmachen. Jesus möchte uns seine große Liebe schenken, damit wir diese Liebe an andere weitergeben. Und noch eine Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, bei der ich mir sicher bin, dass die auch für uns gilt. Gott hat Abraham versprochen, wenn er ihm folgt, ihm viele Nachkommen zu geben. Ich glaube, dass Gott auch uns viele Nachkommen geben möchte. Nämlich geistliche Nachkommen. Also Menschen, die wir zu Jesus führen, weil wir ein Segen für sie sind, weil wir die Liebe Gottes weitergeben. Das, was Gott mit Abraham tun wollte und dann auch getan hat, das möchte er auch im übertragenen Sinne mit jedem Einzelnen von uns tun. Abraham, der Vater der Gläubigen, ist wie ein Prototyp für uns alle. Deswegen schreibt Ellen White auch, sein Leben sollte beispielgebend sein für spätere Geschlechter. Weil sie erkannt hat, dass das, was Gott mit Abraham getan hat, mit uns tun will. Und wir sollten uns an Abraham ein Beispiel nehmen. Zum Schluss, jetzt das Letzte, möchte ich euch noch ein zweites Bild zeigen. Ein Bild, das mir persönlich sehr ans Herz gewachsen ist. Vielleicht kennt jemand dieses Bild von euch. Es ist, finde ich, ein Bild, das so viel Kraft hat, so viel Aussage hat. Jesus mit einem riesen Teddybär hinter seinem Rücken und ein kleines Mädchen mit einem kleinen Teddybär in seinen Händen. Dieses kleine Mädchen liebt seinen Teddybären. Und Jesus hält diesem kleinen Mädchen seine offenen Hände hin und sagt ihm, gib mir dein Teddy. Und das kleine Mädchen sagt, aber ich liebe es. Und sie hat keine Ahnung, was sich hinter Jesu Rücken befindet. Sie muss diesen Teddy, diesen kleinen Teddybären, im Vertrauen, im Glauben an Jesus abgeben. Eine Zeit lang hat sie nichts in den Händen. Aber wenn sie vertraut und wenn sie glaubt, dass Gott nur das Beste möchte, dann wird sie überreich beschenkt werden mit einem viel größeren Teddybär. In diesem kleinen Mädchen steckt jeder von uns. Jeder von uns hat Dinge in seinem Leben, wo Jesus sagt, gib sie mir. Ich will dir was Besseres geben. Lass los. Kein Mensch wird in den Himmel kommen, ins himmlische Kanaan, ohne etwas loslassen zu müssen. Jeder von uns hat etwas, was er loslassen muss. Hat einen Götzendienst in seinem Leben, in seinem Herzen, wo Gott sagt, lass los, gib es mir. Und merkt euch dieses Bild, denn das möchte Gott mit euch tun und auch mit mir. Und ich kann euch von ganzem Herzen sagen, und ich bin Gott dankbar, dass ich dies sagen darf, ich habe schon einiges in meinem Leben losgelassen. Einiges, wo ich niemals gedacht hätte, dass ich es überhaupt loslassen kann. Aber ich habe losgelassen. Ich habe es Jesus gegeben. Dinge, die nicht gut waren für mich. Und ich kann euch sagen, ich habe es keine Sekunde bereut. Alles, was ich losgelassen habe, war gut für mich. Und jedem Ruf, dem ich gefolgt bin von Gott, war ein großer Segen. Und ich möchte euch ermuntern, denn Gott ist noch nicht fertig. Er ist nicht fertig mit mir und er ist auch noch nicht fertig mit euch. Gott hat Großes vor mit jedem Einzelnen von uns. Und so hört diesen Ruf von Gott und folgt ihm. Lasst los, was ihr loslassen sollt. Und Gott wird euch überreich segnen, so wie es bei Abraham getan hat. Und ihr werdet Freuden haben im himmlischen Kanaan in Ewigkeit. Gott segne euch, Gott liebt euch. Amen. Wir möchten beten. Und wem es möglich ist, den lade ich nochmal ein, seine Knie zu beugen vor diesem wunderbaren Gott. Lieber Heiland, lieber Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du es so gut mit uns meinst. Hab Dank, Herr Jesus, dass du uns so sehr liebst, dass du in die tiefsten Tiefen gegangen bist, damit wir durch dich ewiges Leben haben können. Hab Dank, Herr Jesus, dass du den Himmel verlassen hast, die Herrlichkeit, die Anbetung der Engel, um auf diese Erde zu kommen und als Mensch geboren zu werden, als Mensch zu leben. Und uns zu zeigen, was für einen wunderbaren Charakter unser himmlischer Vater hat. Und dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Dass du für uns die Schmach getragen hast. Dass du hättest Freude haben können, aber für uns, für jeden Einzelnen von uns, diese Schmach ertragen hast, damit wir durch dich leben können in Ewigkeit. Hab du Dank, Herr Jesus, dass du uns wie Abraham führen möchtest. Dass du uns wie Abraham segnen möchtest, mit einem überreichen Segen. Und dass es so dumm wäre, diesen Ruf nicht zu hören, diesen Ruf außer Acht zu lassen, ins himmlische Kanaan. Danke, Herr Jesus, dass du so viel Gnade mit uns hast, so viel Geduld, dass wenn wir auf diesem Weg stehen bleiben, dass du uns widerrufst. Schenke uns diese Liebe ins Herz, Herr Jesus. Diesen Glauben, dieses Vertrauen, was Abraham gehabt hat. Dass wir deinem Ruf folgen. Dass wir nicht mit dir diskutieren, sondern dass wir dir glauben von ganzem Herzen. Auch wenn wir nicht wissen, wo es hingeht. Dass wir dir vertrauen, weil wir wissen, dass du uns liebst. Weil du alles gegeben hast für uns. Und weil du uns so reich segnest. Segne bitte jeden Einzelnen von hier und lass uns deine Hand festhalten, damit wir dich schauen können eines Tages, wenn du wiederkommst, Herr Jesus, von Angesicht zu Angesicht. Und lass uns jeden Tag erniedrigen vor dein Kreuz, Herr Jesus, im Geiste. Denn du möchtest uns hoch hinausheben, bis in den Himmel und in Ewigkeit bei dir. Lob und Preis sei dir, Herr Jesus, heute Morgen und in Ewigkeit. Amen.